Danke, dass euch auch mein Dialekt bekannt ist vom Peter Brock, der auch ein Österreicher ist. Das Spannende, er hat in der Ortschaft, wo ich dienen darf und eine Gemeinde aufbauen durfte, hat er Personen zum Glauben geführt, noch bevor ich dann dorthin kam, nach Klosterneuburg. Und so verbindet uns auch einiges mit Peter Brock und seinem Wirken in Österreich. Und ich freue mich, dass er da ist und ich freue mich, dass ich seine Gemeinde, dass ich euch heute kennenlernen darf. Ja, die Überschrift, was möchte Gott von mir, wurde schon genannt. Also wir tauchen ein in das Buch Micha. Über Micha wissen wir ja eigentlich recht wenig. Er hat 8 Jahrhunderte vor Christus gelebt. Er war in der Regierungszeit von Jotham, Ahas und Hiskia tätig. Und er war etwa zur gleichen Zeit am Wirken wie der große Prophet Jesaja. Also Micha war auch ein großer Prophet, aber gehört zu den kleinen Propheten, aber auch ein großer Prophet. Sie werden lediglich so genannt, weil die Schriften klein sind. Wie Jesaja sagte auch Micha die Zerstörung des Nordreichs durch die Assyrer und die Zerstörung des Südreichs durch die Babylonier voraus. Das Buch Micha ist in 3 Abschnitte unterteilt, in 3 Reden, und jede Rede beginnt mit dem Wort Höret. Höret, was der Herr den Völkern sagt. Kapitel 1 bis 2, Kapitel 3 bis 5 und Kapitel 6 bis 7. Hört, was Gott spricht. Ja, Gott redet. Wird sein Volk hören? Wird es darauf antworten? Micha sagte den Bewohnern des Südreichs, nur weil Gott euch noch verschont hat, heißt das nicht, dass ihr nicht umkehren sollt. Und er appelliert an die Personen, kehrt um und richtet euer Leben wieder nach Gott aus. Ein Gericht kommt, kehrt um. Gott hatte mit seinem Volk ein Bund geschlossen. Wir lesen davon in Deuteronomium 28. Und wenn das Volk Gottes Worte hört und treu bleibt, dann wird Gott Segen schenken. Wenn das Volk aber Gott vergessen wird, wenn es nicht auf den Wegen Gottes wandelt, dann wird Gott Gericht senden müssen. Und das Volk kannte diesen Bund, aber es fiel dem Volk so schwer, bei Gott zu bleiben, an Gott festzuhalten, die Gebote Gottes vor Augen zu haben. Und darum hat Gott immer wieder Propheten geschickt. Und ein Prophet ist eben Micha. Micha sagt, kehrt um, sonst muss Gott euch vertreiben aus diesem Land. Und wir sehen bei all diesen Propheten, dass das Gericht Gottes oder die Strafe Gottes war nie ein Zornausbruch Gottes auf sein Volk. Er hat immer probiert, mit Gnade und mit Liebe das Volk zu rufen und es wieder zurückzuholen an sein Herz. Und es war nicht, dass Gott einfach in Rage sein Volk da gezüchtigt hat. Und wir sehen im Alten Testament, dass das Volk es immer wieder nicht schafft, Gott treu zu sein. Und hier bin ich so dankbar für die Wiedergeburt seit Christus. Seitdem Jesus kam, der Sohn Gottes, seitdem er unsere Schuld getragen hat am Kreuz, dürfen alle, die an ihn glauben, neues Leben haben und bekommen ein neues Leben in Jesus Christus und bekommen den Heiligen Geist. Also Jesus lebt in uns. Und darum ist die Kraft Gottes in uns, die uns an Gott festhält. Nicht ich selber muss mich an Gott festhalten, weil das schaffen wir nicht. Das hat das Volk Israel nie geschafft. Aber der Heilige Geist wirkt nun in uns, Christus in uns und hält uns nahe bei Gott. Das ist so ein Riesengeschenk, was einen Riesenunterschied macht vom Alten zum Neuen Testament. Wir sehen aber auch im Propheten Micha immer wieder die Hoffnung durchscheinen, denn es wird immer Personen geben. Micha nennt das einen Überrest. Ein Überrest, der treu bleibt und an Gott festhält. Und für diesen Überrest gibt es immer Hoffnung. Und da gibt es diese gewaltigen Verse von Kapitel 7, wurden ja auch zum Teil in einem Lied vertont. Und ich lese sie vor, Vers 17 und folgend. Dem Herrn, unserem Gott, sollen wir uns ängstlich nahen und ihn fürchten? Wo ist solch ein Gott, wie du bist, der die Sünde vergibt und erlässt die Schuld denen, die geblieben sind als Rest seines Erbteils, der an seinem Zorn nicht ewig festhält, denn er ist barmherzig und voller Gnade. Er wird sich unserer wieder erbarmen, unsere Schuld unter seine Füße treten, unsere Sünden in die Tiefen des Meeres werfen. Unglaublich starke Verse hier im Propheten Micha. Aber nun kommen wir zur Frage, die ich in der Predigt behandle. Das war so ein bisschen der Überblick, Prophet Micha, und ein bisschen die Einordnung. Und wir haben gehört, Gott liebt sein Volk, er will es zu sich rufen. Es steckt Hoffnung in den Worten, weil Gott vergibt. Er entfernt die Sünden so weit, dass wir sie nie wieder sehen, dass wir nie wieder in Berührung kommen. Und nun die Frage, ja, was will denn Gott eigentlich? Was möchte er? Was möchte er auch von dir und von mir? Wie soll ich Gott nahen? Wie soll ich bei ihm sein? Wie kann ich bei ihm bleiben? Und diese Frage bewegt mich ja hier und wir tauchen nun ein in Micha Kapitel 6, Vers 6. Womit soll ich mich dem Herrn nahen? Ich lese nach der Lutherbibel. Mich beugen vor dem hohen Gott. Soll ich mich ihm mit Brandopfern nahen, mit einjährigen Kälbern? Micha spricht hier für sein Volk und er fragt, wie sollen wir dir, Gott, nahen, wie sollen wir zu dir kommen? Durch die Opfer sind die Opfer genug, die wir bringen. Gott hat dir angeordnet, all die Opferdienste in seinem Bund. Und auch Micha hat geopfert. Gott, genügt das, was wir hier tun? Genügt es, die Opfer zu bringen? Und auch im Alten Testament wusste man, dass all die Opfer auch nur ein Ausdruck dessen sind, was im Herzen geschieht, der Reue und der Demut vor Gott. Die Opfer waren ein Ausdruck der Reue der Menschen, die zu Gott kamen. Der Prophet Micha macht in diesen Fragen klar, dass es Gott gar nicht um Dinge oder Sachen geht, die man ihm geben könnte, die man ihm schenken könnte. Und das ist die große Not von vielen Menschen auch heute, dass sie Gott lieber Dinge geben, lieber Sachen geben, als sich selbst. Dass man Gott irgendwelche Geschenke machen will und nicht sich selbst dem Herrn anbefiehlt. Rituale oder Sachen sind einfacher als Reue und Demut. Micha geht hier weiter in seinem Gedanken. Vers 7. Wird wohl der Herr gefallen haben an viel tausend Widdern, an unzähligen Strömen von Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen für meine Übertretungen geben, die Frucht meines Leibes für meine Sünde? Also er übersteigert hier das, was er im Vers davor gesagt hat. Er fragt noch weiter, soll ich viele tausend Widder opfern, viele tausende Ströme von Öl? Ja, soll ich mein eigenes Kind Gott opfern? Kindesopfer war verboten von der Schrift her, kommt an einigen Stellen in der Schrift vor, aber die anderen Kulte und die anderen Götter verlangten dies. Und vielleicht hier die Frage, ja, vielleicht will Gott das auch, damit er besänftigt wird. Aber Micha macht durch die Formulierung hier klar, dass es nichts gibt, gar nichts, was vor Gott genug wäre. Ihm gehört ja schon alles. Und er ist der Schöpfer von allem, er ist der Herr über allem und es gibt nichts, was vor Gott genug wäre. Und vielleicht hast du dich auch schon mal ertappt in deinem Leben oder vielleicht denkst du heute noch so, dass Gott vielleicht dich nicht mag, dass er dich vielleicht nicht liebt, weil er von dir ein ganz großes Opfer verlangt. Und du überlegst, was kann ich Gott opfern, damit er mich liebt? Irgendeinen großen Verzicht, irgendeine große Tat. So denken manche, es ist sehr menschlich. Und meinen, wenn ich das und das tun würde, wenn ich jetzt nach Afrika gehen würde in die Mission, dann hätte Gott mich vielleicht lieb. Oder solche Dinge. Man überlegt, welche Opfer habe ich zu bringen. Und es genügt einfach nichts. Es gibt ja kein Opfer, das groß genug wäre. Das Opfer wurde vollbracht auf Golgatha. Wir kennen das. Und wir sind wirklich von Gott geliebt in Gnade. Das war für mich ein ganz großer Punkt in meinem Leben. Ich bin aufgewachsen als Mauerhofer und das ist man sehr zielstrebig und auch natürlich fleißig. Aber für mich war dann der große Unterschied mit 17 Jahren, als ich entdecken durfte, ich habe Augustinus gelesen, seine Bekenntnisse, wo ich entdecken durfte, Gott liebt mich, egal was ich tue oder nicht tue für ihn. Vorher wollte ich mir die Liebe Gottes irgendwie erarbeiten, die Gnade Gottes irgendwie erarbeiten, dass er mich liebt. Und dann durfte ich verstehen, Gott liebt mich, wie ich bin. Egal, was ich tue oder nicht tue. Ich bin nur gerechtfertigt, gerettet durch Gnade, durch seine Liebe. Und dann darf man dem Herrn dienen mit Freuden. Das ist der Gott, mit dem wir es zu tun haben. Gott kann man nicht bezahlen. Und auch an anderen Stellen spricht Gott, ich lese hier aus Jesaja Kapitel 1, da spricht Gott, wozu soll mir die Menge eurer Schlachtopfer dienen, spricht der Herr. Ich habe die Brandopfer von Widdern und das Fett der Mastkälber satt und am Blut von Stieren, Lämmern und jungen Böcken habe ich keinen Gefallen. Oder Jeremia Kapitel 6, eure Brandopfer sind mir nicht wohlgefällig und eure Schlachtopfer gefallen mir nicht. Ja, was will denn Gott, wenn es keine Opfer sind? Wenn es nichts gibt, was wir ihm geben könnten, weil ihm ohnehin schon alles gehört. Und jetzt kommt diese gewaltige Aussage in der Lutherbibel fettgedruckt, vielleicht auch in deiner Bibel unterstrichen, Micha Kapitel 6, Vers 8. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Recht tun, Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Hier haben wir eine Antwort. Es ist dir Mensch gesagt, Adam im Hebräischen. Es ist dir Mensch gesagt, was Gott von dir fordert. Und es musste Menschen gesagt werden. Weil der Mensch weiß nicht, was gut ist. Wir meinen oft zu wissen, was gut ist. Aber was wirklich gut ist, muss uns von Gott gesagt werden. Wir kennen die Geschichte vom reichen Jüngling, der zu Jesus kam und Jesus anredete mit guter Meister. Und Jesus sagte zu ihm, was nennst du mich gut? Niemand ist gut außer Gott allein. Weil für den reichen Jüngling war Jesus in dem Sinne gut, wie er gut verstand. Ein Vorbild, einer, der die Gebote einhält. Und Jesus negiert es und sagt, nenn mich nicht gut. Weil was der Mensch gut nennt, ist oft nicht gut in den Augen Gottes. Und es muss dem Menschen gesagt werden, was gut ist. Es ist dir Mensch gesagt. Kein Mensch auf dieser Welt kann sagen, ich wusste nicht, was Gott will. Das kann niemand, weil Gott immer wieder gesprochen hat und auch heute redet durch sein Wort. Mensch, Adam, die Bezeichnung bezieht sich nicht nur auf Juden, nicht nur auf Christen, sondern auf alle Menschen dieser Welt. Dir Mensch, jedem Menschen wurde gesagt, was gut ist und was Gott will. Und hier werden nun drei Dinge genannt. Recht tun. Recht tun. Gott ist ein Gott des Rechts und der Gerechtigkeit. Es geht darum, dass Gerechtigkeit herrscht in unserem Leben. Eine Gerechtigkeit, wie Gott sie vorgibt. Luther schreibt hier anstelle Recht tun, Gottes Wort halten. Das darf er hier, weil das Recht wird von Gott geoffenbart, das Recht, das er vorgibt. Diese Gerechtigkeit Gottes, unter der Martin Luther ja so gelitten hat, weil er auf der Suche war nach Gerechtigkeit, weil er gemerkt hat, er schafft die Gerechtigkeit nicht, die vor Gott gilt. Und wie er dann entdecken durfte, dass Gott uns seine Gerechtigkeit schenkt. Das ist der fröhliche Tausch. Ich gebe Gott meine Sünden, meine Verfehlungen, meine Unvollkommenheit und er schenkt mir seine Gerechtigkeit, damit ich gerecht bin vor Gott. Und wir sollen als gerechte Menschen auf dieser Welt leben. Die Welt sucht nach Gerechtigkeit. Wir sehen das jetzt gerade im Ukraine-Konflikt. Viele Menschen gehen auf die Straße und schreien um Gerechtigkeit. Wir wissen auch, unser Herr schafft einmal Gerechtigkeit am Ende der Zeit. Aber Gott sucht auch Gerechtigkeit in deinem und in meinem Leben, hier in unseren Familien, dort, wo wir Verantwortung tragen. Gott sagt hier, ihr meint, es sei okay, wenn ihr Opfer bringt, aber wenn ihr andere Menschen übervorteilt, wenn ihr andere Menschen übergeht, wenn ihr habgierig seid, wenn ihr korrupt seid oder unehrlich, es ist nicht egal, wenn ihr andere hintergeht, wenn ihr andere zu eurem Vorteil missbraucht. Ihr sollt ehrlich, aufrichtig und gütig sein. Das Recht tun. Das Recht tun. Das ist unser Auftrag, dass wir nach Gerechtigkeit suchen und Gerechtigkeit leben. Und dabei dürfen wir nicht vorschnell mit dem Finger auf andere zeigen, denn man könnte hier sehr viel dazu sagen. Ich probiere es ganz in wenigen wesentlichen Punkten hier zu bringen. Nämlich, wenn wir Gerechtigkeit betrachten im Sinne Jesu, dann ist das ein Riesenthema, weil in Jesus streben wir nach Gerechtigkeit, nach einem gerechten Umgang mit unseren Mitmenschen. In unseren Einflussgebieten streben wir nach Gerechtigkeit im Sinne Gottes, wenn wir im Gehorsam sind. Aber die Gerechtigkeit in Jesus erträgt auch die Ungerechtigkeit. Im Sinne Jesu sollen wir die Feinde lieben, die uns Böses tun. Also noch ein Schritt weiter. Wir streben nach Gerechtigkeit und wenn uns nicht Gerechtigkeit widerfährt, dann zahlen wir nicht heim, dann bestrafen wir nicht, sondern wir lieben und leben Gnade und Liebe weiter. Weil uns die Gerechtigkeit von Gott geschenkt wurde, darf ich auch in Liebe und Gnade dem anderen begegnen. Das ist noch ein weiterer Schritt von Gerechtigkeit, zu dem wir berufen sind in Jesus Christus. Wir treten für Gerechtigkeit ein und wir ertragen Ungerechtigkeit. Wir leiden mit, wir leiden auch mit dieser Welt mit. Wir leiden mit den Ungerechtigkeiten und helfen in Liebe und in Gnade dort, wo wir können. Recht tun. Zweiter Punkt, Liebe üben. Die Elberfelder schreibt hier Güte lieben. Ist beides möglich. Die Liebe üben oder Güte lieben. Es meint um eine hingebende Liebe für den anderen da sein, den anderen nicht hängen lassen und nicht aufgeben. Es meint herzliche Verbundenheit, treu sein, füreinander da sein. Liebe meint, und so können wir es immer wieder ausdrücken, Liebe meint, dass ich den anderen sehe, dass ich den anderen sehe und wahrnehme. Dass ich seine Not wahrnehme und ihm helfe. Dass ich seine Worte höre und darauf reagiere, den anderen sehen und mich selber zurücknehmen. Wir kennen ja das höchste Gebot. Wir sollen Gott lieben, von ganzem Herzen, mit aller Kraft, ganzer Seele. Und wir sollen den Nächsten lieben wie uns selbst. Die Liebe zu Gott an erster Stelle, die uns zur Liebe zum Nächsten befähigt. Diese Liebe, von der auch hier gesprochen wird, ist die Liebe, die nicht aus eigener Kraft kommt. Römer 5,5. Denn Gott hat die Liebe ausgegossen in unsere Herzen. Und die Liebe, wir haben nie genug Liebe. Das ist ja ein Topf, der nie zu hoch aufgefüllt ist. Aber was ich darf, ist, dass ich immer wieder Gott erflehe und es von Gott erbete, Gott, fülle mein Herz mit Liebe. Fülle es. Heute Morgen im Gottesdienst, fülle mein Herz wieder mit deiner Liebe und schenk, dass ich Liebe weitergebe. Wir haben die Liebe nicht in uns. Es ist keine Quelle in uns, die die Liebe produziert, sondern es ist Gott selber, der Liebe ist. und der die Liebe in unser Herz legt. Und wenn wir ihn darum bitten, oh Gott, schenk mir Liebe, dann legt er Liebe hinein und befähigt uns, die Mitmenschen zu lieben. In erster Linie meinen Ehepartner, die Familie, die Kinder, dann auch die Geschwister in der Gemeinde und darüber hinaus die Gesellschaft, dass wir einander lieben. Wir sollen barmherzige Menschen sein, wohlwollend, Menschen, die auf das Wohl des anderen bedacht sind, die andere Menschen lieben, ungekünstelt und mit echter Liebe. Und so kommen wir zum dritten Punkt. Also wir sehen, der Prophet Micha, der macht hier drei Nägel rein und wertvoll für uns, wenn wir das beherzigen. Der dritte Punkt, demütig sein vor Gott. Demütig wandeln vor Gott. Unterwirf dich Gott in Bescheidenheit und in Demut. Die Umkehrung dessen, was Adam tat, dass wir uns unterwerfen unter Gott. Und ich denke, dieser dritte Punkt, der muss auch immer wieder gesagt werden. Weil Demut bedeutet, dass ich nach dem Willen Gottes suche in meinem Leben. Dass ich sage, dein Wille kommt an erster Stelle und ich will dir nachfolgen. Ich will das tun, was du von mir willst. Demut bedeutet, dass man Gott Recht gibt mit den Dingen, die er tut. Dinge, wie er uns führt, Dinge, die passieren in unserem Leben. Dass man auf Gott vertraut, sagt Gott, du weißt, was du tust und ich vertraue dir völlig. Demut meint, dass wir uns nicht einen Gott nach eigenen Wünschen bauen oder basteln, so wie er uns gefällt, sondern ich sage, ich will dich kennenlernen, so wie du bist. Nicht nach meinen Vorstellungen, sondern ich will dich, den Schöpfer der Welt, kennenlernen, so wie du bist. Demut meint, dass nicht ich im Mittelpunkt stehe, sondern dass er der Mittelpunkt meines Lebens ist. Demut. Demut, demütig vor Gott wandeln, das bedeutet auch, oh Gott, mach mich zu dem Menschen, den du haben möchtest. Wenn jemand sich vor Gott demütigt, wenn er zu Gott kommt, sich vor Gott demütigt, dann bittet er, o Herr, forme du mich. Ich will nicht dich formen, ich will nicht meinen Gott basteln und bauen, nein, forme du mich wie Ton in des Töpfers Hand, nach Jeremia Kapitel 18. Wir haben nun drei wichtige Punkte gelesen und ich fasse nochmal die wichtigen Punkte zusammen am Ende dieser Predigt. Micha macht hier deutlich, das Leben mit Gott ist keine einmalige Aktion, nicht irgendeine große Sache, ein großer Verzicht. Das Leben mit Gott ist ein Weg, den wir Tag für Tag gehen. Vielleicht fiel euch das schon auf, als die Christen verfolgt wurden, ganz am Anfang in der Apostelgeschichte, und sie wurden genannt die, die des neuen Weges sind. Ja, die Christen wurden ganz am Anfang, noch bevor sie Christen genannt wurden in Antiochien, wurden sie genannt als die, die auf dem Weg sind. Und der Glaube für uns ist ein Weg. Wir gehen in Miteinander mit dem Herrn und wir gehen in Tag für Tag, wir gehen in Woche für Woche. Und wir dürfen in Miteinander gehen und dabei viel lernen. Es ist ein Weg nach den Worten von Propheten Micha, der Gerechtigkeit sucht, der sich in Liebe zeigt, in Demut vor Gott. Diesen Weg, liebe Geschwister, haben wir zu gehen. Was möchte Gott von mir? Was will er von dir? O Mensch, es wurde dir gesagt, was Gott will. Und was der Herr von dir fordert. Wie möchtest du Gott gefallen? Überlegst du manchmal, an welchen Opfern Gott vielleicht Freude hätte in deinem Leben? Dann lass dir heute neu sagen, Gott will nicht Rituale, er will dein Herz. Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Recht tun, Liebe üben, und demütig sein vor deinem Gott. Ich bete mit uns. Herr Jesus, wir danken dir für dein Reden. Wir danken dir für die Bibel, die uns Offenbarung ist vom Schöpfer der Welt. Worte der Wahrheit und Worte der Klarheit, die unser Herz hell machen, die einen Schein in unsere Seele hineinwerfen und unser verworrenes Denken begradigt. Und wir danken dir, dass wir unter deinem Wort stehen dürfen und dass dein Wort Licht hineinwirft in unser Leben. Ja, und wir zweifeln immer wieder daran, ob du uns wirklich lieb hast, ob es gut genug ist, was wir getan haben und tun. Und wir fragen uns, welche Erwartungen hast du an mich, damit du mich liebst? Und wir sehen, es gibt ja gar nichts, was wir dir geben könnten, da dir ja schon alles gehört. Wir könnten tausende Liter von Öl verströmen, wir könnten tausende Tiere schlachten, wir könnten Menschenopfer bringen, oh wie schrecklich. Und es wäre nicht genug. Danke für die Rechtfertigung durch Gnade, durch deine Liebe, ja, dass du uns so sehr liebst und dass du den großen Wunsch hast, dass wir bei dir sind, in deiner Gegenwart, dass wir mit dir leben, mit dir durch das Leben gehen. Und du hast uns hier im Propheten Micha wertvolle Anweisungen gegeben, wertvolle Wegweiser für unser Leben. Und wir bitten dich, o Herr, dass wir unser Leben danach ausrichten. Hilf uns, dass wir Menschen sind, die nach Gerechtigkeit suchen. Dass wir Menschen sind, wo andere Menschen sehen, der strebt nach Gerechtigkeit, der übervorteilt andere nicht. Dem geht es nicht um den eigenen Gewinn, der beutet andere nicht aus. Nein, er strebt nach Gerechtigkeit. O Herr, hilf, dass wir dies suchen in unseren Familien, in unseren Gemeinden und ja auch in der Gesellschaft. Und Herr, wir bitten dich um Liebe, dass du unser Herz voll machst mit Liebe zu unseren Mitmenschen. In erster Linie, dass wir dich lieben mit aller Kraft, mit unserem ganzen Sein, aber auch unseren Mitmenschen. Fülle uns mit deiner Liebe, dass wir unseren Partnern, unseren Kindern, unseren Gemeindegeschwistern, unseren Arbeitskollegen, unseren Freunden, dass wir ihnen mit echter Liebe begegnen und dass sie darin deine Herrlichkeit sehen. Und wir bitten dich auch um Demut. Es tut uns leid, dort, wo wir stolz geworden sind, wo wir meinen, wir haben den Glauben im Griff. Hilf uns, dass wir uns neu unter dich demütigen und sagen, du bist der Herr, du bist der Mittelpunkt meines Lebens, der Gemeinde und auch der Mittelpunkt dieser Welt und deine Ehre zuerst. Herr, wir danken dir für dein Reden, wir danken dir für dein Wirken. Bitte führe uns und sende uns in diese Welt und lass uns ein Licht sein für dich. Darum bitten wir dich in deinem wunderbaren Namen. Amen.